Ja, für die mich nicht kennen, sind ein paar neue Gesichter. Ich bin der Alex Heide, der Sohn von Juri und Elisabeth Heide, Bruder von Henry. Ja, einerseits bin ich froh, hier zu sein, aber andererseits, predigen ist halt immer eine Herausforderung. Und ich drücke mich auch gerne davor, weil ich auch nicht unbedingt glaube, dass ich die große Begabung dazu habe. Aber ich möchte mich auch der Aufgabe nicht entziehen. Ja, deswegen stehe ich hier. Ja, vielen Dank nochmal. Kurz bevor ich anfange zu predigen, möchte ich einfach ein paar Sachen vorstellen oder ein paar Bücher euch ganz nah ins Herz legen, die mir persönlich viel Segen gebracht haben und ich hoffe euch, wenn ihr sie lest, dann auch. Es ist einmal ein recht neues Buch von David Platt, Keine Kompromisse, Jesu Nachfolge um jeden Preis. Nachfolge heute ist oft ein sehr, ja, eine leichtfertige Sache irgendwie. Ne? Menschen wissen sich gar nicht, worauf sie sich einlassen, aber Jesus macht eigentlich ganz klar, überschlage die Kosten, bevor du mir nachfolgen willst. Und die Kosten sind manchmal hoch. Und dieses Buch macht es eigentlich ganz deutlich. Ich habe hier ein paar Exemplare mitgenommen, die könnt ihr einfach kostenlos mitnehmen. Für jeden, der gerne lesen möchte oder gerade in Urlaub fährt oder auch Kur, eine sehr gute Lektüre. Dann habe ich hier noch von Johannes Busch, ist eine Biografie, ein sehr tolles Buch. Sein Bruder ist höchstwahrscheinlich in Deutschland besser bekannt, Willem Busch. Und dieses Buch hat oder ist Wolfgang Bühne zum Glauben gekommen durch dieses Buch. Und er hat das jetzt wieder neu aufgelegt, das gab es schon nicht mehr auf dem Markt und er wollte es jetzt unbedingt wieder rausbringen. Also eine sehr, sehr gute Botschaft, die er da von sich gibt. Und ein paar Sachen werde ich während meiner Predigt auch noch lesen. Wenn es einige gibt, die gerne was hören und nicht lesen, habe ich hier auch, es sind vier Biografien aus England. Und zwar, es heißt, sie brannten für Jesus. Und das im wahrsten Sinne, weil sie Christus nachfolgten, weil sie Christus in ihren Mittelpunkt gestellt haben, weil sie für den Glauben gekämpft haben. Und das waren hohe Persönlichkeiten, die am Hof des Königs auch gedient haben. Ja, sehr zu empfehlen. Gut, dann legen wir mal los. Mit euch wollte ich heute kurz über den Fall Jerichos reden. Josua Kapitel 6. Gott hat Israel das verheißene Land zugesagt, aber das Volk Israel ist durch einen Umweg Ägypten gegangen und Gott hat es da rausgeholt und 40 Jahre Wüstenwanderung liegen schon hinter ihnen und jetzt hat das Volk Israel den Jordan schon überschritten und sie stehen vor der Landannahme. Sie müssen anfangen, Land einzunehmen, sie müssen die Völker, die dort sind, vertreiben, vernichten. Ein sehr großer Auftrag, aber Gott hat gesagt, ich gehe mit euch. Ich gebe euch die Kraft und ihr werdet siegen. Und in Josua Kapitel 6, die Eroberung Jerichos, ist eigentlich so einer der schwierigsten Landeinnahmen. Denn in dieser Gegend gab es nicht viele befestigte Städte, aber Jericho war eins davon. Und das steht direkt am Anfang und ich finde es auch ganz gut. Denn Gott macht eigentlich dem Volk Israel ganz klar deutlich, Leute, ihr seid nicht alleine. Ich kämpfe mit euch, ich kämpfe für euch und letzten Endes ist es mein Kampf. Und in Jericho werden wir einfach sehen, dass das Volk Israel eigentlich fast gar nichts gemacht hat. Gott hat den Sieg errungen. Und es kann sein, dass du vielleicht auch vor gewissen Schwierigkeiten stehst oder so wie auch Peter mit Menschen im Gespräch bist und du merkst diese Bollwerke, die dort stehen, wie die Menschen in einem Gefängnis praktisch sind und nicht heraus können. Und ich hoffe, wenn wir gleich das so ein bisschen analysieren, was Gott ihnen da als Hilfe gegeben hat, dass ein oder andere vielleicht neue Kraft und neuen Mut bekommt, um weiter Runde für Runde, um diese Bollwerke zu machen. Ich lese einmal kurz Jericho Kapitel 6, ein paar Verse vor. Jericho aber war verschlossen und verriegelt von den Kindern Israels, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du 6 Tage lang tun, und 7 Priester sollen 7 Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen, und am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen, und die Priester sollen in die Schofferhörner stoßen. Und das soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schofferhorns hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben, dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade, wo er sich oder vor sich hin. Kurz zur Bedeutung und Hintergrund. Der Name Jericho, was bedeutet er? Jareach bedeutet Mond oder Monat. Also Jericho ist eigentlich die Mondstadt und hängt wohl zusammen mit der Verehrung des Mondgottes zusammen. Wenn wir bei Wikipedia nachlesen, dort steht es: Jericho, der Ort, dessen Namen sich vom Mondgott Jareach ableitet. Also man kann davon ausgehen, dass die Menschen in Jericho den Götzen Mondgott verehrten. Und jetzt kommt ein Volk, das von Jahwe, dem Gott Israels, das von Gott, der Abraham, Isaac und Jakob, den Auftrag bekommen hat, Jericho in Besitz zu nehmen und die Menschen dort zu töten und den Bann an ihnen zu vollstrecken. Also der Fall Jerichos ist nicht nur der Fall einer Stadt, sondern damit wird auch Gottes Überlegenheit über die Götter, über die Götzen demonstriert. Nun wollen wir auch versuchen, das immer auch neutestamentlich zu sehen. Nicht nur sagen, ja, das war damals, da hat Gott das so gewirkt, nein, sondern welche Parallelen sehen wir in dem Neuen Testament, aber auch welche in unserer heutigen Zeit. Was heißt das für mein und für dein Leben? Und da schlagen wir Epheser 6 auf. Epheser 6, 10 bis 12. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes auf, auf das ihr an den bösen Tagen zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu verstehen vermögt. Also unser Kampf als Christen ist gegen den Teufel, gegen die Mächte der Finsternis und seine Engel gerichtet und nicht gegen die Menschen. Das wird ja hier umschrieben in Epheser 6 mit Fürstentümer, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis, geistliche Mächte der Bosheit. Also wir Christen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Aber im Fall von Israel, da wo sie Jericho einnehmen sollten, da mussten sie gegen die Menschen kämpfen. Aber die Parallele ist doch sehr direkt. Denn die Menschen verehrten dort einen Mondgott, einen Götzen. Und letztendlich war es der Kampf gegen diese Götzendienst. Gegen diese Mächte, dieser Finsternis, diese Bosheit musste zunichte gemacht werden. Also wir haben auch heute den Kampf gegen diese Bollwerke, die uns oder die Menschen festhalten und sie nicht freilassen. Das heißt, die Menschen, die konnten, wir haben das gelesen, nicht ein- und nicht ausgehen. Sie waren eingeschlossen und sie waren gefesselt. Und sie hatten keine Möglichkeit gehabt, frei zu sein, ihr Leben frei zu gestalten. In Korinther, 2. Korinther 10, 3 bis 6. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig zu zerstören von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Mächtig zu zerstören von Festungen. Also da haben wir nun die Beziehung zu diesem Bollwerk, Jericho, sehr direkt. Nun wird hier umschrieben für uns solche Bollwerke wie Vernunftschlüsse oder jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Aber was kann das heute konkret sein? Was sind das für Vernunftschlüsse oder Höhen, die den Menschen daran hindern, frei zu sein? John MacArthur schreibt dazu, Gedanken, Vorstellungen, Mutmaßungen, Ansichten, Philosophien und falsche Religionen sind die ideologischen Festungen, in denen sich die Menschen vor Gott und dem Evangelium verbarrikadieren. Also Dogmen, die eben gegen die Heilige Schrift sind. Zur Zeit des Apostel Paulus gab es Menschen, die anfingen und sagten, dass der Mensch durch Werke gerecht vor Gott werden sollte. Und da musste Paulus wirklich anhand der Schrift, er musste Briefe schreiben und diese Menschen zurechtrücken und den Neubekehrten auch ganz klar sagen, Leute, das ist falsch. Das geht nicht. Nachzulesen in Galater 2, 15 bis 16. Und in Römer 3, 23, 24 lesen wir, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das sind auch solche Bollwerke, wenn ich versuche, durch Menschenwerk gerecht vor Gott zu sein. Dabei hat Gott uns diese Erlösung geschenkt in Jesus Christus. Die Evolutionstheorie ist auch so ein Bollwerk gegen Gott. Und es ist schon erschreckend, wenn Menschen darüber reden und voll überzeugt sind von dieser Theorie und Gott deswegen komplett ausklammern. Aber dann merken wir, da sind Mächte dahinter, die den Menschen daran hindern, klar zu sehen. Diese Menschen werden verblendet. Oder dass die Bibel angezweifelt wird, die Inspiration und die Autorität. Ist auch ein sehr aktuelles Bollwerk. In Wikipedia nachzulesen zum Thema Jericho. Archäologische Befunde entsprechen nicht den alttestamentlichen Beschreibungen. So war Jericho im 14. Jahrhundert vor Christus eine kleine sowie unbefestigte Ortschaft, die aufgegeben wurde und während des 13. Jahrhunderts vor Christus unbewohnt blieb. Da Jericho wie fast alle kananäische Städte unbefestigt war, gab es keine Stadtmauern. Zwischenzeitlich wird von der Forschung jedoch mehrheitlich Abstand von der Einnahme Jerichos genommen. Die Bibel, ihre Autorität, das, was die Bibel sagt, wird nicht mehr für wahr gehalten. Es wird in Frage gestellt oder auch vielmehr gar nicht ernst genommen. Die Bibel, das Fundament für uns Menschen, wird auch uns entrissen. Und wenn wir einfach mal zurückblicken, so vor das 18. Jahrhundert, da war es, dass die Menschen alle eigentlich glaubten, dass die Bibel Wort Gottes ist. Aber die Bibel war nicht verfügbar. Nur die Priester und die in den Kirchen waren, sie hatten die Möglichkeit, die Bibel zu lesen, weil die höhere Bildungen hatten. Aber das normale Volk, der normale, so wie du und ich, wir hatten keine Chance gehabt. Und dann kam Martin Luther hier in Deutschland und wirbelte die ganze Sache nochmal herum. Er übersetzte die Bibel und somit konnte jeder Mensch, du und ich, die Bibel auf einmal lesen. Sie war auf einmal zugänglich. Aber wie sieht es heute aus? 500 Jahre später? Wir haben die Bibel en masse. In verschiedenen Übersetzungen, Überlieferungen. Wir können, wenn wir uns für eine Predigt oder für sonst was vorbereiten, alles vor uns ausbreiten und in allen verschiedenen möglichen Sachen lesen. Wir können die Bibel gratis bekommen. Sie kostet heute nichts. Aber wie ist es, wie glaubwürdig ist die Bibel heute? Die Menschen von damals glaubten, dass das Wort Gottes wahr ist, aber sie hatten keine Bibel. Heute haben wir Bibel ohne Ende, aber der Mensch, der glaubt nicht daran. Also da merken wir wirklich, dass dahinter ein Plan ist. Dass da Mächte hinter am Wirken sind, die uns daran hindern sollen, Gott wirklich zu folgen und ihm die Ehre zu geben. Das sind Bollwerke, die zerstört werden müssen. Und Paulus, er hat ja gesagt, denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig zu zerstören von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Aber das macht uns deutlich, dass was Paulus sagt, wir haben einen Auftrag, solche Bollwerke zu zerstören. Josua 6, Vers 1 heißt es ja, Jericho war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israel, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Es ist unser Auftrag, den Menschen in diesen Bollwerken zu helfen, rauszukommen. Ihnen diese frohe Botschaft zu verkündigen, dass diese Bollwerke fallen. Es ist unsere Aufgabe, dass das Wort Gottes in ihre Herzen hineindringen kann. Die Bibel, die steht ja für sich, es ist ganz klar. Sie ist und bleibt die Wahrheit. Aber es ist ein Unterschied, ob die Menschen diese Wahrheit hören oder nicht. Ob sie diese Möglichkeit bekommen, das Wort Gottes zu hören oder nicht. Und da haben wir als Christen diesen Auftrag, solche Vernunftsschlüsse zu zerstören, diese menschlichen Gedankengänge zu durchbrechen und das Licht der frohen Botschaft in ihr Herz hineinleuchten zu lassen. Welche Instrumente hat Gott den Israeliten zur Verfügung gestellt? Ist das schon ein Witz, oder? Also sollte ich heute in den Krieg ziehen und so einen Machtblock vor mich haben, also ich glaube, da wären alle schweren Geschütze mit dabei. Aber Gott sagt, nehmt ein Schofferhorn oder ein Horn mit und lauft um diesen Bollwerk herum. Aber warum gerade dieses Horn? Welche Bedeutung hat das? Ein Horn in der Bibel spricht von Kraft. Tiere kämpfen damit, sie verletzen andere Tiere damit. Und heute kann man das noch in Spanien auch sehen, wie so Stierkämpfer von so Hörnern auch durchstochen werden oder auch schwer verletzt werden oder auch zu Tode gestochen werden. Also es spricht in der Bibel immer von Kraft. So ein Horn spricht auch von Gottes Macht. Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Das Horn spricht auch von Christi Macht. Lukas 1, 69 bis 76. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids. Also wir sehen hier, dass Gott ihnen dieses Instrument gibt. Das ist nicht nur einfach irgendein Instrument, sondern es hat eine Symbolik. Gott möchte uns was damit sagen. Und dieses Widderhorn, oder Entschuldigung, dieses Horn, dieses Tierhorn, was da benutzt wird, soll auch das zu einem bestimmten Anlass auch geblasen wird, und zwar im Halljahr. Und zwar immer alle 50 Jahre im Halljahr wurde dieses Horn, was die Israeliten hier blasen sollten, wurde immer geblasen. Wir können das aufschlagen in 3. Mose 25, Verse 8 bis 10. Und du sollst dir 7 Sabbatjahre abzählen, nämlich 7 mal 7 Jahre, so dass die Zahl der 7 Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du Hörnerschall ertönen lassen im 7. Monat, am 10. Tag des 7. Monats. Am Tag der Versöhnung sollt ihr ein Schofferhorn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Also dieser Posaunenschall oder dieser Hörnerschall war auch dieses Schoffer, was hier geblasen werden sollte. Gottes Rechtsordnung in Israel war so, dass wo die das ganze Land eingenommen haben, hat das Volk jeder einen Anteil bekommen, zugesprochen bekommen, und das gehörte dann ihnen. Nun kam es vor, dass innerhalb dieser 49 Jahre passierte, dass durch Schicksalsschläge oder durch sonst irgendwas, durch Krankheit, Menschen auf einmal nicht mehr in der Lage waren, sich selber zu versorgen. Und um dann am Leben zu bleiben, sind sie hingegangen, haben sich entweder selber verkauft oder ihre Kinder an jemanden verkauft, um damit sie am Leben bleiben können. Oder haben ihren Grundbesitz auch verpfändet. Aber im 50. Jahr, am Versöhnungstag, wenn dieses Schofferhorn geblasen wurde, dann gab es die totale Freiheit. Die Sklaven oder die sich versklavt haben, wurden auf einmal frei. Der verkaufte Besitz kam auf einmal zurück. Es ist nicht eine gewaltige Einrichtung, die Gott dort etabliert hat. Aber wie gewaltig musste das hier auch geklungen haben. Dieser Schall dieses Schofferhorns. Totale Freiheit, kein Sklave mehr. Israel geht in eine Zukunft hinein, die Freiheit für sie bedeutet. Aber auch dieser Hörnerschall sollte auch für die Menschen in Jericho auch diese Freiheit herausrufen und sie dazu einladen, Leute, kommt. Als Jesus in der Synagoge war, hat er eine Stelle aus Jeremia vorgelesen. Und ich lese Lukas 4, 14. Ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift in Erfüllung vor euren Ohren gegangen. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen. Also der Herr Jesus liest in der Synagoge aus Jesaja, ich hatte vorher Jeremia gesagt, Entschuldigung, aus Jesaja 61 vor: Heute ist das erfüllt. Und Jesaja hat schon die Worte des Messias erklärt, dass er kommen wird, um den Menschen wirkliche Freiheit zu schenken, das Heil zu verkünden. Also das bedeutet, das Halljahr, von dem wir vorhin gesprochen haben, ist prophetisch die Bedeutung oder hat auch eine Bedeutung auf die endgültige Befreiung durch Jesus Christus, die einmal noch kommen werden sollte. Das heißt, dieses Horn, was da geblasen wurde, wurde auf die Freiheit in Christus hin verkündigt. Also der Ruf des Schofferhorns ist gewissermaßen der mächtige, gewaltige Ruf des Messias, den Gebundenen Freiheit zu verkünden. Das angenehme Jahr des Herrn. Das ist das Jubeljahr, das Jahr der Freiheit. Nun, ich glaube, das macht die Auslegung jetzt für Josua 6 im Lichte des Neuen Testamentes für uns wohl viel verständlicher. Also die Schofferhörner verkündigen eigentlich die Freiheit von den Mauern. Und für die Familie Rahab war das auch Wirklichkeit geworden. Denn die ist am Leben geblieben. Sie durfte aus dem Bollwerk Jericho herauskommen. Sie durfte da herausgeholt werden. Sie war nicht mehr gefangen, so dass sie nicht mehr ein- und ausgehen konnte, sondern sie war jetzt frei. Frei von diesem Bollwerk, frei von dieser Mauer. Eine Frau, die sehr tief in Sünde war. Aber sie und ihre Familie glaubten daran Sie folgten dem Ruf dieses Schofferhorns und ließen sich retten. Das zweite Instrument, was Gott ihnen zur Verfügung gestellt hat, war die Bundeslade. Und wenn wir das Alte Testament lesen, so merken wir, dass die Bundeslade immer etwas Besonderes ist. Und zwar, wo das Volk Israel schon im Land lebte und Krieg auch mit den Philistern hatte, so passiert es mal, dass auch die Israeliten verloren. Und einmal haben die Philister die Bundeslade mit in ihr Land genommen und auf einmal brach die Pest aus. Und egal, wo die Bundeslade hinkam, immer wurde das Volk mit Pest geschlagen. Und diese Bundeslade wird dann wieder zurückgegeben. Und David, er holt sie zurück, ist voller Freude. Aber wie sie zurückgeholt wurde, war halt falsch. Man hat die Bundeslade auf Ochsenkarren gesetzt und transportierte die Bundeslade so. Aber Gott hat ganz genau Anweisungen gegeben, dem Volk Israel, wie sie die zu transportieren hatte. Und so passierte es hier, wo der Wagen Richtung Israel unterwegs war und auf einmal, warum auch immer, meinte einer, die Bundeslade könnte gleich kippen, greift nach ihr, will sie irgendwie vom Fallen schützen und stirbt auf der Stelle. Muss man seinem Leben dafür bezahlen. Oder eine andere Stelle, Israel ist im Kampf wieder mit den Philistern und sie merken, wir sind den Philistern unterlegen. Wir haben keine Chance. Was machen wir? Oh, wir haben die Bundeslade vergessen. Gott ist ja gar nicht unter uns. Schnell zurück, die Bundeslade geholt und wo die Philister auf einmal diese Bundeslade sehen, da entgleiten ihnen alle Kräfte und sie sagen, wir sind verloren, wir haben keine Chance mehr. Also die Bundeslade hat im Alten Testament immer etwas Besonderes. Selbst wo Salomo dann den Tempel gebaut hat, ist er hingegangen und hat in dem Allerheiligsten eine Falltür oben im Dach gemacht, um Reparaturarbeiten dort zu vollbringen, damit jemand da in einem Korb runtergelassen werden konnte und damit er ja nicht auf die Bundeslade blickt. Also es ist etwas ganz Besonderes, die Bundeslade. Und für die normalen Leute war sie gar nicht zugänglich. Einmal im Jahr durfte der Priester da in das Allerheiligste, um Sühne für das Volk zu erwirken. Und als die Bundeslade da um Jericho getragen wurde, war sie etwas ganz Geheimnisvolles. Und ich glaube, die Leute aus Jericho wussten ganz genau, was oder dass da eine ganz gewisse Kraft von ihr ausging. Denn die haben das höchstwahrscheinlich schon mitbekommen, wo Israel durch den Jordan schritt. Was passierte? Die Priester mit der Bundeslade gingen als allererstes in den Jordan rein. Und dann passiert, was eigentlich nicht passieren darf. Das Wasser bleibt stehen. Es staut sich nach oben hin. Und das Volk Israel darf trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Und jetzt wird diese Bundeslade um das Bollwerk Jericho herumgetragen. Ich glaube, denen war es schon ganz mulmig zumute. Sie hatten es mit Angst gekriegt. Aber was haben sie gesehen von den Mauern von Jericho? Haben sie diesen Schatz der Israeliten, die Bundeslade selbst gesehen? Nein. Denn eine Decke verhüllte die Bundeslade. Und das machte die Sache noch so geheimnisvoller. Warum wird sie umhüllt? Warum machten sie da so ein Geheimnis drum? Aber das ist einfach nur, weil Gott es ihnen befohlen hatte, den Israeliten. Nachzulesen in 4. Mose 4, 1 bis 6. Dass die Israeliten die halt umhüllen mussten. Dass nicht jeder Mensch sie sehen konnte. Also ein normaler Israelit hat sie nie zu Gesicht bekommen. Nur exklusive Menschen haben sie gesehen. Also das Geheimnis der Bundeslade wurde gewissermaßen um Jericho herumgetragen. Wenn wir uns aber fragen, was bedeutet die Bundeslade, dann sehen wir, was dieses Geheimnis wirklich birgt. Zum einen symbolisiert sie die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes, dann aber auch, wo der Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste ging und das Blut auf den Sühnedeckel gespritzt hat, auch neutestamentlich auf unseren Herrn Jesus. In Römer 3, 23 und 25, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, die zuvor geschehen war. Alle Menschen sind Sünder, aber Gott gibt einen Ausweg. Und das ist die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dargestellt als ein Gnadenstuhl. Und das griechische Wort hier, Hilasterion, hier, was hier benutzt wird, ist der Begriff, der den Deckel der Bundeslade bezeichnet. Dieser Begriff kommt auch einmal in Hebräer 9 vor, wo die Bundeslade auch beschrieben wird. Also sehen wir, dass die Bundeslade oder dieser Deckel dieser Bundeslade ganz klar auf unseren Herrn Jesus Christus hin ausgelegt wird. Jesus zugedeckt, noch nicht sichtbar für die Menschen von damals, für uns im Neuen Testament weitaus deutlicher und auch erfahrbarer. Und doch bleibt seine Person ein Geheimnis, über die man nicht spekuliert, über die man nicht leichtfertig redet, sondern mit Respekt und Würde entgegentritt. Denn in Offenbarung 19, 11 bis 12 heißt es: Und ich sah den Himmel geöffnet und sieh, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Selbst sein Name ist so geheimnisvoll, dass ihn niemand kennt. Alle Menschen haben gesündigt. Aber die frohe Botschaft ist, dass wir durch Jesu Christus, durch sein Opfer, gerettet werden können. Und ich finde, das macht das die ganze Sache noch viel dramatischer. Dass ausgerechnet die Bundeslade um das Bollwerk Jericho herumgetragen wird. Und der Großteil der Bevölkerung fällt diesem zum Opfer. Aber Rahab und ihre Familie nicht. Durch ein rotes Seil, das sie heraushängen mussten, war ihr Zeichen, war auch ihr Glaubensbekenntnis, durch das sie am Leben geblieben sind. Neutestamentlich gesagt, durch das Blut Jesu Christi, die Rahab praktisch angenommen hat, wurde sie errettet. Und das, was Rahab wusste, dass sie, was dem Volk von Jericho widerfährt, wusste ja das ganze Volk. Sie wussten ja, dass ein Volk kommt, das ihnen das Land gehört, dass ihnen Gott das Land zugesprochen hat. Und jeder hatte ja die Möglichkeit gehabt, rauszugehen und zu sagen, wir glauben euren Gott. Aber sie haben es nicht getan. Und nur Rahab und seine Familie hat es getan. Und dabei musste ich auch in Offenbarung 3, Vers 20 denken. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus in Form der Bundeslade steht vor den Toren Jerichos. 7 Tage lang. Aber nur Rahab und ihre Familie antworten auf sein Klopfen. Und das Ausmaß ist auch gewaltig. Denn Rahab darf mit in den Stammbaum vom König David und in den Stammbaum von Jesus hinein. Sie wird auf einmal ein Königskind. Denn das ist die Königslinie. Und so ist es auch genau auch in unserem geistlichen Kampf heute, wo es um diese Bollwerke geht, die zerstört werden müssen. Da tragen wir ganz vorne die Schofferhörner. Wir verkündigen die Freiheit durch Christus. Und wir verkündigen mit eben dem Tragen der Bundeslade auch, dass das Heil allein in Christus Jesus und seinem vergossenen Blut begründet ist. Und dass die Zahl 7 so häufig hier in diesem Versen vorkommt, zeigt uns, es ist eine vollkommene Freiheit. Es ist kein Stückwerk, nein, es ist vollkommene Freiheit, die verkündigt wird. Denn die Zahl 7 ist eine Zahl der Vollkommenheit. Also alles, was Gott tut, ist vollkommen. Die Israeliten haben nicht gesagt, Gott, das kannst du uns nicht, das geht nicht. Schofferhörner und Bundeslade, jetzt hier drum rumlaufen, was machen wir für ein Bild ab? Nein, sie glaubten Gottes Wort, dass er sagte, ich habe für euch einen Plan und macht diesen Plan und ihr werdet Sieg haben. Und die Israeliten vertrauten allein auf dieses und sie gingen treu Runde für Runde. Das war ihnen genug, dieses Schofferhorn und die Bundeslade. Mehr brauchten sie nicht. Und ich möchte auch aus der Biografie auch kurz noch was vorlesen. Als der Vater von Johannes Busch gestorben ist, musste die Familie das Pfarrhaus verlassen. Und die Zukunft sah sehr trüb aus. Es gab keine Wohnungen. Aber die Mutter, das war echt eine Granate. Am nächsten Morgen kamen die schrecklichen Männer, die den Sarg schlossen. Dann hoben sie ihn auf und begannen ihn wegzutragen. In diesem Augenblick ging's der Schar der Kinder erst richtig auf, dass nun ein wundervoller, reicher Lebensabschnitt zu Ende gegangen sei. Die Kleinen fingen an, jämmerlich zu weinen. Auch die Großen konnten das Schluchzen nicht zurückhalten. Da rief die Mutter mit starker Stimme, Kinder, wenn wir jetzt keinen Heiland hätten, müssten wir verzweifeln. Dieser Ruf war so vollmächtig, dass alle in überschwänglicher Weise die Gegenwart des Herrn spürten. Kinder, wenn wir jetzt keinen Heiland hätten, ist es nicht herrlich? Glaube an den Herrn Jesus reichte ihr völlig aus. Und so ging es auch den Leuten in Israel damals. Dieses war ihnen genug, sie brauchten nicht mehr und sie gingen. Im Vertrauen auf Gott gingen sie. Wir haben auch gelesen, dass die Leute um Jericho herum stumm gegangen sind. Sie sollten kein Geschrei erheben, gar nichts. Ihr sollt kein Geschrei erheben, Vers 10. Aber dann kam auch der Moment, wo Geschrei erhoben werden sollte, Vers 16. Und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Belehrung für uns, wenn es darum geht, dass wir heute Bollwerke zusammenschlagen. Ich glaube, dann brauchen wir nicht die ganze Zeit irgendwie Geschrei machen. Manchmal muss man einfach nur drum herumlaufen, im Glauben. In 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 1 und 2, da heißt es, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel sehen. Ja, da haben wir diesen Wandel. Um dieses Bollwerk herum, einfach ruhig und im stillen Glauben, im Vertrauen auf Gott. Und plötzlich können diese Mauern zum Einsturz gebracht werden. Und ich glaube, dieses Prinzip können wir auch heute in sämtlichen Bereichen in unseres Lebens auch anwenden. Zum Beispiel auch am Arbeitsplatz. Oder auch unter Nachbarn. Oder vielleicht unter unseren ungläubigen Kindern. Aber es ist nicht immer einfach. still, Runde um Runde, um solche Bollwerke zu machen. Und Jakobus 1, Vers 4 ruft uns deshalb auf, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Vielleicht bist du müde geworden, aber ich darf dir Mut machen, mache die nächste Runde. Das Volk musste 7 Tage um das Bollwerk herumgehen. Und glaub mir, Tag für Tag gab es vielleicht einige, die vielleicht nicht glaubten und immer die wieder so auf die Mauer geguckt haben, gibt es schon Risse, bröckelt schon irgendwo ein Stein, aber es passierte nichts. Aber erst, wo sie wirklich genug gegangen sind, dann sind die Mauern eingebrochen. Wir wissen nicht, wann es genug ist. Gott weiß es. Deshalb mache die nächste Runde. Und glaub mir, wäre das Volk Israel einmal weniger um diese Mauern gegangen, da wäre nichts passiert. Die Mauern würden immer noch stehen. Deshalb, euer Ausharren habe ein vollkommenes Werk. Und euch als Gemeinde möchte ich auch Mut machen, weiter Marienheide und eure Nachbarn zu umkreisen. Es kommt der Tag, wo die Mauern fallen werden. Aber glaubst du das? Hebräer 11 sagt, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden sind. Also das Vertrauen, das das Volk Israel hier hatte, war auch ganz entscheidend. Ja, ganz klar, durch Glauben fielen die Mauern. Und das ist aber auch die Parallele für uns. Wenn wir nicht geprägt sind von einem tiefen inneren Vertrauen auf Gott, dann können wir auch anderen Menschen nicht helfen. Diese Bollwerke des Unglaubens, die sie einfach festhalten, zu zerstören. Johannes, der hat sehr viel unter jungen Männern gearbeitet und an einer Freizeit hat er die Frage gestellt, ich lese es mal kurz vor, als ich neulich bei einer Freizeit darum bat, dass jeder einmal sage, was ihn hergetrieben hat, da stand ein junger Pfarrer auf und sagte, 10-mal habe ich in meiner Gemeinde mit Jungmännerarbeit angefangen und bin jedes Mal gescheitert. Ich bin gekommen, um mir Mut zu holen, zum 11. Mal anzufangen. Vielleicht bist du schon müde geworden, aber wir sind dafür da, uns gegenseitig Mut zuzusprechen, uns gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, komm, ich gehe mit dir diese Runde, ich helfe dir, ich lasse dich nicht alleine. Am Ende des 6. Kapitels wird Jericho verflucht. Zu der Zeit schwor Josua und sprach, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder bauen wird. Wenn er ihren Grund legt, so soll er seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn er ihre Tore setzt, so soll es ihn seinen jüngsten Sohn kosten. Und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich im ganzen Land. Hast du gewusst, dass Jericho die tiefstgelegene Stadt ist? 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt sie. Und ich glaube, das zeigt uns schon allein die Topologie, was es mit auf sich hat. Die tiefstgelegene Stadt der Welt wird verflucht. Und tatsächlich, einige Jahre später oder viele Jahre später, hat einer die Frechheit und baut diese Stadt Jericho wieder auf, die durch Josua und das Volk Israel zerstört wurden. Und in 1. Könige 16, 34 heißt es, in seinen Tagen baut Hiel, die Betheliter, Jericho wieder auf. Jetzt kommt's. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund. Und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf. Nach den Worten Jehovas, dass er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Ist es nicht der Wahnsinn? Gott spricht durch Josua und er vergisst sein Wort nicht. Es ist nicht gewaltig, dass das Wort Jahrhunderte, ja Jahrtausende überdauert. Das macht uns doch Mut, auf Gottes Wort zu vertrauen. Und dass Jericho wieder aufgebaut wurde, kommt es auch dazu, dass Jesus, wo er dann hier auf Erden war, auch ein Gleichnis noch erzählt. Diese Stadt gab es dann zu seiner Zeit. Und Jesus sagt, ein Gleichnis, ein Mann ging von Jerusalem. Jerusalem liegt ca. 1000 Meter höher als Jericho, ist auch die Stadt des Friedens oder die Stadt Gottes, die auch so genannt wird. Und jetzt geht ein Mensch von Jerusalem hinab nach Jericho. Und er kommt dort in die Räuber und wird ausgeplündert, wird verprügelt, wird halb totgeschlagen und wird einfach so liegen gelassen. Und glücklicherweise kommt ein Levit und ein Priester Richtung Jerusalem. Aber sie helfen leider nicht. Sie gehen an ihm vorbei, machen einen großen Bogen und wir fragen uns natürlich, warum. Ein Priester oder ein Levit, sollte er einen Toten berühren, hieß es für ihn, eine Prozedur von einer Woche Reinigungsrituale durchzuführen. Erst danach war er wieder rein. Und bevor er jetzt zu diesem Haufen Elend da auf der Erde hingeht und ihn vielleicht noch umdrehen muss, ihn anfassen muss, um zu gucken, ja, lebt er noch, vielleicht muss er noch die Pulsschlagader zuhalten oder was auch immer. Und dann ist dieser Mann tot. Dann wollte er der Priester und der Levit nicht helfen. Aber da kommt Jesus. Oder in diesem Gleichnis ein Samariter. Er kommt, er verbindet, er verpflegt ihn, bringt ihn unter und sagt, ich komme wieder. Und in Johannes 8,48 wird Jesus auch beschimpft. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Und genau dieses Schimpfwort verwendet er und sagt, es kam ein Samariter, hat ihn aufgenommen, hat ihn gepflegt. Und wir sehen da den Heilsweg. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen. Und nur er, aber wirklich nur er, kann heilen und nur er kann retten. Das Gesetz in Form von dem Priester und des Leviten, sie können nicht heilen und nicht helfen. Als nur der Verachtete, der Verspottete, der als Samariter Beschimpfte, kann heilen, zurückführen und das Nötige geben für die Pflege und dann auch die Verheißung geben. Ja, siehe, ich komme wieder und mein Lohn mit mir. Denn das sagt er hier in diesem Gleichnis zum Wirt. So zeigt uns diese Geschichte, wo Jericho nun eben eine ganz wichtige Rolle spielt, gewissermaßen die Geschichte der Menschheit wieder. Der Mensch ist aus der Gemeinschaft von Gott heraus und zum Fluch nach Jericho hinuntergegangen. Weg von Gott, von seiner Gemeinschaft. Und so bleibt Jericho durch die ganze Bibel, von Anfang bis ins Neue Testament hinein, die Stadt des Fluches. Aber was wir im Neuen Testament lernen, wie Menschen unter dem Fluch zurückgebracht werden können, unter den Segen Gottes. 1947, kurz nach dem Krieg, gab es eine internationale Jugendkonferenz. Und diejenigen, die das in der Wege geleitet haben, sie haben echt Angst gehabt. Wie wird das werden? Gerade der Weltkrieg hinter uns. Man hat gegeneinander gekämpft. Wie wird das funktionieren? In Oslo hat es stattgefunden und ich lese nochmal kurz. Wir haben uns die Begegnung wahrhaftig nicht leicht gemacht. Wir haben während der Konferenz gründlich Gespräche mit all den Delegationen der Länder geführt, von denen wir durch das schreckliche Geschehen des Krieges getrennt worden waren. Wir spürten bei diesen Gesprächen, wie zwischen uns eine furchtbare Geschichte von Blut und Tränen lag. Aber dann erlebten wir es, wie in diesen Riss der lebendige Christus trat, in dessen Licht man Vergangenes bereinigen kann und der uns zum neuen Anfang hilft. Wir konnten uns in seinen Namen die Hand reichen und offen und brüderlich die Nöte unserer Völker besprechen und austauschen. Ich werde diesen Eindruck nie vergessen, welch eine Gewalt und Wirklichkeit in christlicher Brüderschaft liegt. In diesen Riss trat der lebendige Christus. Das möchte ich einfach mitgeben. Christus ist für uns genug. Wir brauchen nicht mehr im Kampf gegen diese Bollwerke. Christus ist uns genug. Seine Freiheit, sein Erlösungswerk. Ich möchte abschließen mit 2. Korinther 10, was ich schon vorhin auch mal vorgelesen habe. Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes. Und jede Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn er euer Gehorsam erfüllt sein wird. Amen.